Es ist unglaublich spannend, Gesichter zu studieren. Manche gucken so freundlich und manche etwas mitleidig, manche etwas skeptisch. Die sagen, der kann ja noch nicht mal richtig Deutsch. Ich wollte Leute hohenlohisch reden hören. Seitdem bin ich nicht mehr sicher, ob wir unten alle Deutsch können. Außerdem kommt es eh nicht drauf an. Da hinten versteht man, glaube ich, sowieso nur jedes vierte Wort. Ist das die Wahrheit? Die nicken alle. Ich habe nämlich auch in der Ecke gesessen und habe höchstens ein Viertel bisher verstanden. Tröstet euch, Freunde, wenn ihr jedes vierte Wort von dem sagt, was glaubt, was ich sage, kommt er auch in den Himmel. Es ist wirklich, ich versuche ganz langsam zu sprechen. Wenn man älter wird, dann ist auf den Gesichtern das Leben geschrieben. Jörg Swoboda hat vorhin gesungen, Augen, die falsch sind wie Schlangen. Augen, die kalt sind und klein. Es gibt Gesichter, die sind von der Lüge und vom Neid gekennzeichnet. Oder von der Angst. Im Hintergrund der Stadt, auf der Hochebene, die in die Wüste überging, lag der Karadag, der schwarze Berg. Und die Bewohner von Lystra fürchteten sich vor den Banditen, die aus den Klüften und Höhlen des Karadag immer wieder die Stadt überfielen und plünderten. Auf den Gesichtern spiegelte sich die Angst des Lebenskampfes. Und Paulus mustert diese Gesichter vor ihm auf dem Marktplatz. Und dann bleibt er hängen an einem Gesicht. Ein Gesicht offen, offen und einladend, voll Erwartung, voll Zutrauen. Ein Gesicht, das spricht, ohne dass der Mund sich bewegt. Ein Gesicht, das sagt, ich möchte Wirklichkeit. Ich möchte erfahren, dass es stimmt und passiert, was du sagst. Dass es mich betrifft. Ein Mann, der auf dem Boden saß, nie in seinem Leben die Beine bewegen konnte, gelähmt von Geburt an. Und Paulus sieht, dass dieser Mann nach den wenigen Worten, die er gehört hat von Jesus, kaum 15 Sätze, jeder von uns weiß unendlich viel mehr über Jesus, als dieser gelähmte Mann wusste in dem Augenblick. Er wusste wenig, aber er erwartete viel. Und deshalb kam die Wirklichkeit des lebendigen Jesus in sein Leben rein. Es gibt Menschen, die wissen wahnsinnig viel über Jesus und erwarten nichts. Und deshalb ist nicht die Bohne an Realität dieses Jesus in ihrem Leben erfahrbar. Man kann so viel Christentum im Kopf haben, dass man Kopfschmerzen kriegt und erstickt. Aber es bewegt nichts. Und in dieses offene, vertrauensvolle, erwartungsvolle Gesicht hinein, spricht der Paulus im Auftrag von Jesus ein Machtwort, sagt, stell dich auf deine Beine, steh auf. Und es passiert in der Schöpferkraft des lebendigen Gottes, der den Tod bewegt hat, der das Grab geöffnet hat am Ostermorgen, der Jesus auferweckt hat. In dieser Schöpfungskraft passiert, dass dieser Mann aufspringt und sich bewegt. Kein Wunder, der Himmel ist in Bewegung gekommen. Gott selbst ist einen weiten Weg bis in unsere Niedrigkeit, unsere Kümmerlichkeit, in unsere Ängste, in unsere Bitterkeiten hineingegangen. Der Himmel ist in Bewegung gekommen. Wie sollte nicht ein Lahmer gehen? Liebe Freunde, unser Herr ist bis zur Stunde immer noch Herr aller Herren und Schöpfer aller Welt und er hat die Macht. Bis hinein in den körperlichen Bereich unseres Lebens verwandeln, neu schaffen, heilen zu wirken. Davon bin ich bis in das letzte Stückchen meines Lebens überzeugt. Und diese Demonstration, die hier passiert, diese Demonstration geht weit über das persönliche Schicksal dieses Mannes hinaus. Das hat Jesus vor. Menschen auf die Beine zu stellen und zu demonstrieren, dass das, was von uns aus Natur, von Natur aus unmöglich ist, wozu wir von Geburt her die Voraussetzungen nicht haben, dass er das schafft, dass Menschen aufstehen, die sich beugen und zusammenducken vor Furcht, vor Menschenfurcht, dass sie sich aufrichten, dass sie springen können vor Freude, dass sie Wege gehen können, da wo die Traurigkeit bleiern, die Glieder gelähmt hat. Das ist immer das Ziel, wenn Jesus ein Machtwort in einem Leben sprechen will. Das Ziel ist immer, dass er dich auf die Beine stellen, aufrichten und in Bewegung bringen will. Das ist sein Programm. Er hat nicht locker gelassen. Alt und jung, Leute, die ihm ganz fern sind und Leute, die immer und drei Tage schon Jesus im Kopf haben, aber noch nicht in den Beinen. Die will er auf die Beine stellen, will sie bewegen, Wege gehen, geht hin, Boten zu sein, Helfer zu sein, auszuteilen, mitzuteilen. Der Himmel ist los. Ein Mensch kommt auf die Beine. Aber der Teufel ist auch los. Das ist meist so. Wo der Himmel los ist, auch der Teufel los. Natürlich ist eine mordsmäßige Stimmung plötzlich im Bau. Die Leute flippen aus. Das ist überhaupt, da hat sich nichts geändert bis 1987. Wo Leute geheilt werden, flippen die Leute aus. Denn das ist das Tollste. Eine Zeit lang glaubten in Mitteleuropa so ein paar Halbwahnsinnige, dass die Medizin alles in den Griff kriegte, aber das ist letzten Endes, das ist neuerdings alles weggeräumt, kein Arzt glaubt das mehr. Also haben die Wunderheiler wieder Konjunktur. Und wer irgendwo heilen kann, du, da stehen die Leute auf den Stühlen. Und vor lauter Begeisterung sprachen die plötzlich alle Schwäbisch und Paulus verstand das nicht. Ich meine, Lykaonisch sprachen die, Lykaonisch. Und hören das Gewühl auf dem Marktplatz und die rufen durcheinander und da einer mit Händen und Füßen dirigieren sich und die verstehen das nicht richtig. Bis sie plötzlich sehen, so nach einer Viertelstunde Tumult, dass da der so einen Mann im Priesterornat ankommt, so zwei Stiere hinter sich herziehen, die gucken etwas traurig, weil sie ahnten, dass ihnen an den Kragen ging. Und dahinter so ein paar Assistenzpriester mit Blumengirlanden, die kamen angelaufen. Der Paulus denkt, was passiert jetzt? Springt unter die Leute und sagt, was ist los? Dann hören sie das. Sie riefen auf Lykaonisch in ihren eigenen Sprachen, die Götter sind zu uns gekommen. Und den Stillen im Hintergrund, der so ein bisschen überlegen stand, den Barnabas, der nicht redete, den nannten sie Zeus, das war der Chef im Götterhaus. Und den Paulus, der das Wort führte, den nannten sie Hermes, das war der Regierungssprecher. Im griechischen, in der Götterfamilie, in der Götterregierung. Das ist passiert, die Götter sind zu uns gekommen und jetzt werden Opfer gebracht. Ich meine, man lässt sich ja seine Religion was kosten, nicht? Und dann kommen die Blumengirlanden und das Küchenmesser sitzt dem Ochsen schon an der Kehle. Da heißt es in der Bibel, da sprangen die beiden Männer, Paulus und der Barnabas, unter das Volk, zerrissen ihre Klamotten. Wisst ihr warum? Wenn ein Jude den Eindruck hat, was jetzt läuft, ist völlig verkehrt. Das gehört vor Gott zerrissen. Mein Leben ist verwirkt, das läuft in die völlig falsche Richtung. Dann tat er das auch äußerlich. Dann, ich will es nicht vormachen, ich meine, meine Frau würde... Dann packten die das Obergewand und rissen es auseinander. Und dann war es vor allen Augen offenbar. Ein zerrissenes Menschenleben vor den Augen Gottes zerrissen. Und dann heißt es, und sie sprangen unter das Volk, zerrissen ihre Kleider und schrien. Mussten sie nämlich.
Leute waren nämlich nicht so schön andächtig still wie ihr. Die waren alle noch bei Zeus und Hermes und bei den Stieren und bei den alten Weichen, bei den Blumengirlanden und so. Und wollten gerade ihrer Religion neuen Aufschwung geben und fanden das alles toll, dass die Götter Menschen geworden sind und so. Naja, da hat sich alles nicht viel geändert. Im Zeitalter des New Age. Da lese ich und sehe ich und höre ich, da beten Leute den Mond an. Da tanzen Frauen in Nächten und Mutter Erde werden Gottesdienste gefeiert. Indianische Kulte blühen und nichts Schöneres als irgendwelche Stammesrituale. Da werden Satansmessen gefeiert und jeder Hokuspokus ist gut genug. Religion hat Konjunktur. Weißt du, der Teufel ist los. Der benutzt selbst noch eine solche Kostbarkeit, dass im Namen von Jesus ein Mensch auf die Beine kommt und dass Dinge passieren, die in unsere grauen Zellen nicht hineingehen, weil Gott größer ist als unser Verstand. Das sollte man eigentlich meinen, jetzt schlägt's durch, jetzt kapieren die Leute, wer das Sagen hat in dieser Welt. Jetzt werden sie ihr Leben in Ordnung bringen, jetzt werden sie umkehren und Gott die Ehre geben. Denkste, der religiöse Mensch ist sensationslüstern bis zum geht nicht mehr und er missbraucht alles, was Gott an großen Dingen und Barmherzigkeiten in dieser Welt tut. Und es ist Wasser auf seine Mühle. Der Mensch will immer nur bestätigt werden in seinen Vorstellungen. Die sollen aufgeblasen werden, die sollen größer werden. Da will er gehätschelt und getätschelt werden. Paulus springt unter das Volk und dann sagt er, was macht ihr? Was macht ihr? Wir sind sterbliche Menschen. Wir sind sterbliche Menschen. Wir sagen euch die gute Nachricht, dass ihr euch bekehren sollt von diesen Nichtsen, an die ihr glaubt. Von diesen Nichtsen hin zum lebendigen Gott. Der hat Geduld gehabt und hat eure Wege in der Vergangenheit mit Geduld angesehen, hat sich nicht unbezeugt gelassen. Wie viel Freude hat er geschenkt? Wie viel Gutes hat er euch gegeben? Jetzt ist die Stunde gekommen, umzukehren. Wirklich eine endgültige Heimkehr zum lebendigen Gott zu vollziehen und eine entschlossene Abkehr von den Nichtsen. Und sie, obwohl sie das sagten, konnten sie kaum das Volk davon abbringen, ihnen zu opfern, heißt es in der Bibel. Und dann sinken die Temperaturen. Und das ist ja meist so, wenn die Begeisterung verrauscht und die Wahrheit einkehrt, dann kommt der Kater. Dann ist sie bitter enttäuscht. Sie waren so froh, so zwei nette Götter dabei sich zu haben. Sie hätten alles geopfert. Sie hätten Religion gemacht. Sie hätten geglaubt, auf Teufel komm raus geglaubt. Der Mensch ist unheilbar. Aber jetzt ist alles so menschlich. Und bekehren, das wollten sie nicht. Sie wollten nicht umkehren, sie wollten sich bestätigen lassen. Frage dich bitte, warum du hier sitzt. Das steckt tief in unser aller Herzen, dass wir nur das reinlassen in unsere Köpfe und unsere Herzen, manchmal auch schon in unsere Ohren, nur das, was uns bestätigt. Nur das, was schon bei uns drin ist und was das noch größer und richtiger macht und unterstreicht. Und dass wir ausblenden und dass wir überhaupt nicht hören mögen und schon gar nicht mit dem Herzen empfangen mögen, was uns in Frage stellt, was die Richtung unseres Lebens als falsch bezeichnet. Wer lässt schon seine Kostbarkeiten, für die er das Letzte herangerückt hat, Fleiß und Kraft und Zeit herangerückt hat, wer lässt schon seine Kostbarkeiten gerne als Nichts, als Albernheiten beschimpfen? Würdest du das gern tun? Frag dich, wofür du dich opferst, deine Zeit rangibst, wofür du fleißig bist, wo du dir Gedanken drüber machst. Wir Menschen sind ja ganz verschieden.
Was dem einen sein heißer Feuerofen und seine Stereoanlage ist, ist dem anderen seine Bildung und seine Karriere. Ist dem anderen ein Mensch, den er abgöttisch verehrt. Dem anderen ist es das blanke Geld. Wir sind sehr, sehr verschieden, unsere Kostbarkeiten. Ach, Religionen wollen alle schreien, so die Defizite ausfüllen, so einen Nachschub an Freude und so ein sattes Gefühl von Geborgenheit. Weil wir alle psychisch eine Macke langsam haben, gieren wir danach, dass irgendjemand kommt und uns anerkennt und bestätigt und hätschelt und tätschelt und uns ein gutes Gefühl verpasst, weil man sonst gar nicht atmen kann und nicht leben kann. Und dann sind wir gut, ich bin prima, dass Gott stramm steht und Jesus anmarschiert und genau das tut, das erwarten wir von ihm. Bestätigen soll er uns, Dampf machen soll er uns, aber nicht umkehren wollen wir. Das wird immer eine Enttäuschung. Das wird auch heute eine Enttäuschung werden. Die religiöse Welle schwappt durch unser Land. Christlich und indisch-mystisch und mit vielen Wundern und mit Meditation und auch halb okkult und ganz okkult und philosophisch, naturwissenschaftlich, humanpsychologisch. Es gibt alle Geschmacksrichtungen. Nur eins soll nicht laufen. Der gekreuzigte Jesus, der gekommen ist, um all dem Spuk ein Ende zu machen und uns von den Nichtsen wegzureißen und rumzurufen hin zum lebendigen Gott, der Quelle des Lebens, dem allein unser Leben gehören soll, kriegt wenig Begeisterung und wenig Applaus. Die Stimmung sinkt. Paulus verdrückt sich. Am nächsten Morgen macht er einen Hausbesuch. Bei einem der wenigen in Lystra, bei denen es gefunkt hat, bei denen, was sich entwickelt hat, ein Leben in der Nachfolge von Jesus. Er kommt aus dem Haus raus und streift den Marktplatz. Da drehen sich ein paar Männer um, er kennt sie aus der Nachbarschaft, aus der Gemeinde dort und aus dem Umfeld der christlichen Gemeinde dort als Kritiker. Und die zeigen auf ihn und sagen, da ist er ja, der Gotteslästerung, der Lästerer, der sich angemaßt hat, hier gestern so eine Show abzuziehen. Und er will auf sie zugehen, er will mit ihnen argumentieren, weil er denkt, das Beste ist, wenn Kritik da ist, dann muss man das offene Gespräch suchen. Aber für Argumente ist keine Zeit, anstatt der Argumente fliegen die Steine, die ersten reißen das Pflaster auf. Und noch bevor Paulus ein Wort gesagt haben, trifft ihn der erste Stein am Kopf und er stürzt blutend zu Boden. Und dann ist da plötzlich ein Mob von 100, 150, 200 Leuten. Und wenn der Mensch in Masse auftritt, dann ist sein Gewissen auch immer unterm Pflaster. Und die Blutgier schnell da und dann erschlagen sie ihn auf dem Pflaster der Straße. Als sie denken, er ist tot, da packt ihn einer am Bein und zieht ihn die Straße runter unter dem Gejohle der Menge. Und dann schmeißen sie ihn vor den Toren von Lystra auf die Müllkippe. Auf die Müllkippe. Da lassen sie ihn liegen. Und als er da ein paar Stunden gelegen hat, da trauen sich aus der Stadt ein paar Christen, ein paar wenige von denen, die Jesus folgen, raus und gucken nach, was die Leiche macht. Und wie sie rumstehen um den Paulus, da entdecken sie, dass er die Augen aufschlägt, dass er noch nicht ganz tot ist. Und was dann in der Bibel steht, das kann ich nicht erzählen, Freunde, weil eine solche Geschichte auf eine solche Weise wiederzugeben, wie das im Neuen Testament steht, das geht gegen jedes Gefühl. Deshalb lese ich so, wie es da steht, trocken, nüchtern und dramatisch. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonion und Antiochia, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Einfach so weiter. Also, Wenn mir sowas passiert wäre, ich hätte meine Invalidität eingereicht und wäre erst mal 3 Monate zur Kur gegangen, um den Schädel wieder zu reparieren. Der macht einfach weiter. Seht ihr, die Gemeinde Jesu, das Volk Gottes in dieser Welt, wächst und wird gebaut. Wodurch? Durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereit sind, sich rufen zu lassen von Jesus auf einen Weg des Sterbens. Die bereit sind zu lernen, dass nicht dann die Stunde der Erweckung und des Aufbruchs gekommen ist, wenn uns begeisterter Jubel zugeschrien und zugeklatscht wird, sondern dass die Gemeinde, dass das Werk unseres Gottes gebaut wird unter Menschen in der Stille, da wo man uns anspuckt und schlägt und für den Dreck der Welt hält. Wir sind heute Abend, Freunde, wir sind hier sehr viel. Das ist ein gutes Gefühl. Wo wirst du morgen früh sein? Wie viel werden mit dir sein in deiner Schule? Wie viel werden mit dir sein in deiner Arbeit, an deiner Arbeitsstelle, die mit dir das Halleluja singen für Jesus? Wie viele von euch werden an Stellen sein, wo sie morgen spüren, dass wenn sie nur den Namen Jesu aussprechen wollten, würden sie angespuckt mit Worten und verachtet und ausgegrinst? Ich will dir sagen, die Gemeinde Gottes wird gebaut durch den lebendigen Herrn, durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ganz nüchtern kapiert haben, durch Sterben und durch Opfer und durch Hingabe geht ein ganz normaler Weg. Später lesen wir in der Apostelgeschichte, dass in diesem Lystra, mit dieser turbulenten, atemberaubenden Geschichte, ganz außerhalb des Rampenlichtes in aller Stille ein junger Mann zum Glauben an Jesus gefunden hat. Er heißt Timotheus. Und von ihm sagt Paulus, er war ein Jünger. Kein Fan. Kein aufgekratzter Fan, himmelhoch jauchzen und morgens zu Tode betrübt, wenn es an die Arbeit geht, nicht mehr zu finden, ein Jünger. Und der geht einen langen Weg mit Paulus durch diese Welt im Dienst. Gehst du mit? Bist du bereit, diesen Weg mitzugehen? Der auferstandene Jesus wird das letzte Wort der Weltgeschichte haben. Niemand, auch mit einer verlogenen religiösen Begeisterung, wie sie in Lystra bis Europa heute gang und gäbe ist, wird ihn nicht zuschütten können. Und die Steine, die uns erschlagen sollen, und die Beschimpfungen werden ihn nicht ausradieren können. Er baut sein Volk. Geh mit ihm. Lass uns gemeinsam mit ihm gehen. Mit ihm möchte ich reden. Jesus, ich danke dir, dass du uns mitnimmst und dass du auf die Beine stellst und springen lässt und durch Sterben und Verachtung hindurch uns mitnimmst zu deinem Ziel. Danke.